Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Die allererste Single von Meat Loaf war das aus dem Jahr 1977. Das dazugehörige Album Bat Out of Hell ist eins der am meistverkauftesten Alben aller Zeiten. Dass Meat Loaf mal ein so erfolgreicher Sänger werden würde, das hätte in seiner Jugend wohl keiner gedacht, am wenigsten er selbst.
I could never sing before I got hit in the head. Because when I was a kid, I would ride in the front seat with my mother, singing to the radio, and she'd turn it down and she goes, you've got to stop because you can't carry a tune in a bucket. So just stop. My mother was a good singer, and that's the only thing that really agitated her that I did was sing.
Wenn er als Kind im Auto mit seiner Mutter, die eine Gospelsängerin war, lauthals mitgesungen hat, was im Radio lief, dann drehte sie immer das Radio leise und sagte, hör auf, du triffst keinen einzigen Ton. Das waren die einzigen Male, wenn sie sich wirklich aufgeregt hat, wenn ihr Sohn sang. Aber dann traf Meat Loaf beim Footballtraining die Eisenkugel eines Kugelstoßers am Kopf und als er sich davon erholt hatte, da konnte er auf einmal singen. Und wie? In den 70er Jahren war er einer der erfolgreichsten Rocksänger der Geschichte. Am Donnerstag ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Eigentlich hieß er ja Marvin Lee A Day, als er 1947 in Dallas, Texas zur Welt kam. Und ich bin jetzt mit dem Musikjournalisten Jens Balzer verbunden. Herr Balzer, Sie kennen ja nun wirklich die Pop- und Rockgeschichte in- und auswendig. Was war jetzt an Meat Loaf das Besondere?
Naja, wir haben das ja gerade schon gehört, ne? Also wenn er anfing zu singen, dann war immer ordentlich was los. Seine Musik war wirklich bombastisch und seine Stimme und sein Auftreten auch, ne? Er schmetterte seine Texte eher, als dass er sie gesungen hat. Und auch zu diesen rasenden Klavierläufen, heulenden Gitarren, brüllenden Chören und wuchtigen Drums. Und seine Stimme war so gewaltig, dass man beim Hören vor der heimischen Stereoanlage, also jedenfalls mir ging das so, als ich in den 70ern so als Steppke das zum ersten Mal mitkriegte. Also ich hatte immer das Gefühl, ich spüre die Druckwelle seines Atems in meinem Gesicht und werde gerade noch ein bisschen tiefer in den Sessel gepresst. Also alles an dieser Musik war wirklich maximal, maximal laut, emotional, pathetisch und natürlich auch irgendwie albern. Ne? Der Song, den wir gerade gehört haben, Sie haben schon gesagt, kommt von dem Album Bat Out of Hell. Mit dem hat er 77 seinen Durchbruch. Man muss sich nur noch mal das Cover angucken von diesem Album. Ne? Da sieht man so einen fliegenden Motorradfahrer drauf vor einer Fantasy-Vampir-Figur über einer nächtlichen brennenden Erde. Das war gemalt von einem Comiczeichner Richard Corben, der war vor allem bekannt für seine muskelbepackten Barbaren und seine drallen Amazonen. Richtig greller, pubertärer Blödsinn. In den 80ern sah dann plötzlich jede Heavy-Metal-Platte so aus. Also auch da war Meat Loaf unbedingt ein Pionier.
Also hat er da auch Trends gesetzt. Aber als sein erstes Album rauskam, da war er ja schon 30. Das ist ja eigentlich so im Pop- und Rockgeschäft Methusalem, oder? Was hat er denn vorher gemacht?
Ja, einiges. Also Sie haben schon gesagt, er war in Dallas aufgewachsen und zwar als Sohn eines Ex-Polizisten, der mit so Quacksalber-Hustensaft sein Geld zu verdienen versuchte, aber meistens dem Alkoholismus frönte. Also wenn er mit seiner Mutter im Auto rumfuhr, wie Sie eben auch schon erwähnt haben, dann haben sie oft auch einfach den Vater gesucht, der irgendwie wieder gerade verloren gegangen war. Und die Mutter war eine Lehrerin, ehemalige Gospelsängerin, die tatsächlich ihrem Sohn immer erklärte, dass seine Stimme nichts taugt, was sein Vater dadurch ergänzte, dass er ihn wegen seines Übergewichts aufzog, ihm dann schon früh den Namen Meat verpasst hat, Fleisch. Und auf der Highschool ist dann Meat Loaf, also Hackbraten oder ein falscher Hase auf Deutsch draus geworden. Ist echt nette Eltern. Kein Wunder, dass der da bald möglichst reiß ausgenommen hat. Er ging dann mit 19, 20 nach Los Angeles, spielte erstmal erfolglos in der Band und stand aber dann in einigen Musicals auf der Bühne, unter anderem Hair, ne, damals sehr populär, und dann auch die Rocky Horror Picture Show. Da spielte er den Rocker Eddie, der mit einem Motorrad aus einem riesigen Tiefkühlschrank auf die Bühne bretterte und dazu ein Lied sang, Hot Patootie, Bless My Soul, hing das. Auch in der Verfilmung war das noch zu sehen, 75 kam die raus, ne? Da hatte er die Rolle dann auch noch übernommen.
Ja, großartig, wo wir in unserer Jugend im Kino dazu getanzt haben. Ne?
Oder?
Ja, er hätte also aber eigentlich ja auch
Dr.
so weiter. Genau, da hätte er ja auch weitermachen können als Musical-Star. Das passt ja eigentlich so gut zu seinem Auftreten. Wie kam es dann, dass er doch Rocksänger wurde?
Ja, auch wieder übers Musical. Also er hatte 73 dann eine kleine Rolle in einem Anti-Vietnam-Kriegs-Musical namens More Than You Deserve. Und die Musik dazu hatte jemand komponiert namens Jim Stein. Steinman, der kam aus einer scheinbar ganz anderen Ecke, also quasi aus der Hochkultur. Der hatte vorher Musik für Brecht-Aufführungen geschrieben und war mit so einer Shakespeare-Wanderbühne durch die USA getingelt. Aber er hatte eigentlich, was er eigentlich schon immer wollte, das war Richard Wagner mit Rockmusik verbinden. Und in Meatloaf hatte er jetzt plötzlich Heurika, seinen Heldentenor. Und die fingen quasi sofort, als ich kennenlernte, gemeinsam mit dem Liederschreiben an. Hat sich bloß niemand für interessiert. Die fanden keine Plattenfirma. Es hat nochmal geschlagene 5 Jahre gedauert, bis 77, bis dann Bad Out of Hell rauskam. Was dann nach kurzen Anlaufschwierigkeiten, erst waren die Leute so ein bisschen irritiert, aber dann wirklich plötzlich ein sagenhafter Erfolg wurde. Bestverkauftes Rockalbum der 70er Jahre wurde dann erst in den Verkaufszahlen 1980 von AC/DC übertroffen, von Back in Black.
I Do Anything for Love, das war ja der Comeback-Hit von Meat Loaf. 1993 war das. Da geht er ein bisschen zurück, back to the roots, oder?
Ja, es gibt da eine gewisse Selbstähnlichkeit. Und es wirkte auch, wenn man jetzt mal so 93 nachdenkt, was da sonst so los war, also ne, Nirvana und was es so gab. Also es wirkte eigentlich genauso aus der Zeit gefallen wie in den 70ern. Aber offensichtlich gibt es so eine Art überzeitliches Bedürfnis nach solchen Songs und nach so einer Ästhetik und so einem Habitus, nach diesen großen Gesten und dieser Art von Gesang. Das war dann aber auch schon das letzte Mal, dass Meat Loaf mit Jim Steinman zusammengearbeitet hat. Er ist dann ausgiebig auf Tour gegangen, wirklich bombastische Auftritte Ende der 90er, wirklich wie Wagner, Rob Opern, hat dann noch einige Alben aufgenommen und in diversen Filmen mitgespielt. Er kam ja von der Bühne und wollte auch immer wieder ins Kino. Aber ich sag mal, in musikalischer Hinsicht irgendwas künstlerisch Bleibendes hat er tatsächlich nur in dieser erstmal extrem unwahrscheinlichen Konstellation mit Jim Steinman geschaffen. Also eine Musik, die einen überwältigt, überfährt, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man findet das toll oder man versucht sofort wegzulaufen. In der zeitgenössischen Kritik stand mal, wie ein Wagner-Libretto mit Klerasil geschrieben. Das finde ich so eine sehr schöne Beschreibung. Also die endlose Pubertät bis ins hohe Alter einfach unermüdlich vorangetrieben. Sein Partner Jim Steinman ist im letzten April gestorben. Meat Loaf hatte schon länger Herzprobleme, alle möglichen anderen Krankheiten, ist dann 2016 beim Konzert auf der Bühne zusammengebrochen und hat sich danach aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Sie haben schon gesagt, am Donnerstag ist er im Kreis seiner Familie im Alter von 74 Jahren gestorben.
Einer der ganz Großen der Rockgeschichte. Jens Balzer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.